Herzlich willkommen zu einem Interview mit einem Mitglied von Amok die Rosenkreuzer. Mein Name ist Peter Mohr und mein Interviewpartner ist Andreas Eichhorn. Hallo Andreas.
Hallo Peter.
Amok steht für den alten und mystischen Orden vom Rosenkreuz. Andreas, wie würdest du Amok vorstellen?
Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich benutze meistens im Gespräch, wenn man auf das Thema Amok kommt, die Bezeichnung, dass es sich bei Amok um eine philosophisch-mystische Vereinigung handelt. Und wenn dann das Interesse geweckt ist und das Gespräch weitergeht, dann kann man weiter einsteigen. Und meine Erfahrung ist, dass das bei manchen der Fall ist und man dann tatsächlich über mehr spricht und manche auch, ja, für die reicht das. Und dann geht das Gespräch auf was anderes über.
Wenn die Nachfrage käme, was verstehst du unter mystisch, was würdest du antworten?
Ja, philosophisch, ich würde es umdrehen, ich würde erstmal sagen, das Philosophische ist, dass ich mir Gedanken mache über das Leben, über woher kommen wir, wohin gehen wir, wer bin ich. Und das kann ich sehr rational, intellektuell tun. Ja, das wäre das Philosophische, das sind wir meistens gewohnt. Und die mystische Komponente, ja, die inkludiert auch noch einen anderen Zugang, nämlich dass ich neben dem rein Rationalen auch versuche, so nach innen zu hören, mit der Intuition zu arbeiten und vielleicht ja noch das Unbewusste stärker in diesen Prozess mit einzubeziehen. Und eigentlich kommt ja Mystik von dem Begriff Myin, das Schließen der Augen oder Augenschließen. Das heißt, ich versuche eine Distanz ein bisschen so zu der äußeren Welt herzustellen und eben zu schauen, was die innere Welt da noch zu bieten hat. Und das ist halt mehr als rein rational und deshalb ist halt gerade die Kombination mystisch-philosophisch, glaube ich, ziemlich, also beschreibt sehr gut den Weg, den Amok geht und die Art und Weise, wie Amok auf die Welt schaut.
Und wie geht es dann ganz konkret mit dem Weg?
Ja, wie geht's ganz konkret? Wenn man Mitglied wird bei Amok, dann wird man relativ früh eingeladen, sich zu Hause einen Platz zu schaffen. Das nennen wir das Heimsanktuarium, in dem man zur Ruhe kommt, die Monographien, die Amok bietet, studiert, praktische Übungen macht. Und praktische Übungen sind dann schon Übungen mit der eigenen Intuition, Meditation, Imagination, also alles Übungen, die mit dem inneren Menschen zu tun haben und die das, was zum Beispiel in den Monographien oder Lehrbriefen steht, eben nochmal auf eine andere Ebene hebt und anders reflektieren lässt, als dass ich es nur lese und dann wieder zusammenpacke und in Schachtel tue. Und das ist ein wichtiges Element. Und dann gibt es bei Amok auch noch ein zweites, was mir total wichtig ist oder immer schon war, das ist die Arbeit in der Städtegruppe, wo man zusammenkommt und ähnliche Übungen macht, aber auch in Zeremonien, Ritualen nochmal auf einer ganz anderen Ebene die Lehren praktiziert, in dem Sinne, dass man sie quasi bildlich in den Raum holt und die Symbole, die in der Lehre von Amok vorkommen, quasi lebendig werden lässt und in, ja, vielleicht ist das Wort Theater nicht das Richtige, das könnte man missverstehen, aber letztlich geht es darum, dass man tatsächlich, ja, Bewegung im Raum, Abfolgen, bestimmte Texte, die vorgelesen werden und miteinander gesprochen werden, ausführt und das hat auch nochmal eine ganz andere Dynamik, die das entstehen lässt.
Das ist dann das, was man als Ritual bezeichnet.
Genau. Mhm. Ritual klingt für viele Außenstehende etwas hart, aber letztendlich ist es ein Ritual, weil es ist ein geordneter Ablauf, der in seinem Ablauf feststeht und sich auch in wesentlichen Elementen jedes Mal wiederholt.
Hast du das alles schon gewusst oder geahnt, bevor du Mitglied geworden bist?
Das ist eine schwere Frage, weil ich jetzt festgestellt habe, auch als Vorbereitung auf unser Gespräch, dass ich jetzt seit fast 30 Jahren Mitglied bei Amok bin und schon relativ jung dazugekommen bin. Ich war also 2021 Student der Informatik zu diesem Zeitpunkt und ich habe versucht, mal zurückzublicken und mir die Frage zu stellen, ob ich damals schon wusste, auf was ich mich da einlasse. Ich glaube es nicht, wenn ich ehrlich bin. Auf der anderen Seite war ich relativ schnell Feuer und Flamme dafür, als ich es dann erfahren habe.
Wie hast du den Orden gefunden?
Ja, wie habe ich den Orden gefunden? Ich habe relativ frühzeitig neben einer sehr naturwissenschaftlichen Ausrichtung, so Studium, auch schon Interesse an Esoterik oder esoterischen Themen gehabt. Das hat bei mir angefangen mit 12 Jahren. Da ist mir ein Buch über die Astrologie in die Hand geraten. Ich habe dann andere Bücher gesucht, gelesen, dann andere esoterische Literatur. Und da kam irgendwann auch mal der Begriff Rosenkreuz vor. Und kann jetzt nichts mehr sagen heute nach 30 Jahren, was das damals in mir ausgelöst hat. Ich weiß nur, es hat mich auf jeden Fall angesprochen, interessiert. Und dann habe ich, das war so um meine Abiturzeit, damals, ich glaube, es gibt es immer noch, gibt es ja diese Zeitschrift PM, Peter Moosleitners interessantes Magazin. Und da war eine Annonce von Amok, die Rosenkreuzer. Und die habe ich zur Kenntnis genommen und habe dorthin geschrieben. Und so hat das Verhängnis seinen Lauf genommen.
Was war dann für dich ausschlaggebend zu sagen, da werde ich Mitglied?
Ja, ich hatte damals wahrscheinlich auch schon irgendwie die Sehnsucht, den Wunsch nach irgendeinem Studium, das eben sich von dem rein äußeren Studium, was man an der Universität und so weiter betreibt, unterscheidet. Und das, was ich von Amok so an Rückmeldung bekam, also dass es eben diesen Gradsystem gibt, dass es Lehrbriefe gibt, dass es einen strukturierten Weg gibt, den man dort gehen kann, das hat mich angesprochen. Dann habe ich gesagt, dann probier es halt mal.
Und du hast gesagt, du bist fast 30 Jahre dabei. Was hält dich heute noch?
Ja, also letztlich, dass in den 30 Jahren ich immer mehr die Erfahrung gemacht habe, dass die Lehre, die Symbolik, dass das, was durch das Rosenkreuz und die verschiedenen Symbolsysteme, die im Amok beinhaltet sind, dargebracht wird, ein in sich unglaublich schlüssiges, letztendlich auch einfaches System ist, auch wenn es für den Betrachter, der von außen sich dem Ganzen eher erstmal näher ziemlich komplex und kompliziert wirkt, aber je länger man das tut, umso mehr Übereinstimmung der verschiedenen Symbolsysteme erkennt man und merkt, dass es ja gar nicht so kompliziert ist, sondern am Ende sehr einfach. Aber diese Erkenntnis durch das Studium, dass ich an keiner Stelle jemals das Gefühl hatte, nee, das passt nicht zusammen oder irgendwie habe ich hier irgendeine Spannung, das habe ich nie erlebt, sondern es war immer so, dass mit jedem Schritt das Ganze für mich schlüssiger und konsistenter und auch vollständig war. Ja, und dann habe ich sehr viel Erfahrung positiver Natur gemacht und auch sehr viele interessante und nette und liebe Menschen kennengelernt. Und die sind ja halt immer noch da. Die Erfahrungen sind nicht mehr wegzumachen und der Weg nach wie vor interessant. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das jemals aufhören wird. Und deshalb sehe ich keinen Grund, nach etwas anderem zu suchen. Ich habe tatsächlich zwischendurch, wie jeder, der bei Amok ist, vielleicht mal links und rechts geguckt. Und das ist auch völlig okay. Das ist ja auch jedem, kann ja jeder machen. Hatte aber auch immer das Gefühl, es bringt nichts, jetzt irgendwas nur mal oberflächlich 2, 3 Jahre zu machen und dann wieder zum nächsten Thema zu springen. So wie der esoterische Schmetterling, der von Blüte zu Blüte springt und eigentlich nichts wirklich in der Tiefe ergründet, sondern immer nur an der Oberfläche bleibt. Und das wusste ich irgendwie innerlich. Und deshalb habe ich gesagt, hier ist alles zu finden. Es gibt sicherlich andere Wege, in denen auch alles zu finden ist. Also das ist jetzt nicht exklusiv für Amok so. Aber es ist ein westlicher Einweihungsweg, die Symbolik entspricht oder basiert auf westlicher Symbolik, die, und ich glaube, das haben auch schon andere Interviewpartner in dieser Podcast-Reihe gesagt, und für mich ist das schlüssig und auch nachvollziehbar, ist für den westlich geprägten Menschen einfach einfacher nachzuvollziehen.
Du hast von inneren Erfahrungen gesprochen, die dich beim Orden halten und dir offensichtlich auch ein Geschenk bereitet haben. Gibt es da welche, über die du erzählen möchtest?
Ach, möchten ist gar nicht das Problem. Die Frage ist immer, kann man das? Also ich bin nicht zum Orden gekommen, wie vielleicht viele andere, die bei Amok sind oder in ähnlichen, die ähnliche Wege gehen, die irgendwann mal eine ganz besonders intensive Erfahrung gemacht haben, mystische Erfahrung, die sie vielleicht auch irritiert haben zu dem Zeitpunkt, und wo sie dann gesagt haben, ich brauche irgendeine Erklärung für das, was mir hier widerfahren ist, und dann auf dem Wege zu Amok gekommen sind. Es ist mir nie so gegangen. Bei mir war es eher so die intellektuelle Beschäftigung damit und dann die Erkenntnis, dass das irgendwie in sich schlüssig ist und dass es vielleicht mehr ist als nur intellektuell. Aber auf dem Weg habe ich natürlich in Meditationen, in Ritualen, in der Arbeit im Heimsanktuarium innerliche Erfahrungen gemacht, die wie soll ich sagen, in mir auf jeden Fall mehr Ruhe, Zuversicht und eine gewisse, mir fehlt gerade das Wort, es ist mehr als Ruhe, also ich würde sagen,
Harmonie?
Ja, Harmonie, eine innere Ordnung geschaffen haben. Und das ist über die 30 Jahre immer mehr geworden. Deshalb kann ich gar nicht sagen, es ist jetzt diese eine große Erfahrung. Die hatte ich nie. Aber es ist so ein peu à peu hineinwachsen in diese innere Ordnung, die einem so eine gewisse Sicherheit und ich ringe noch nach dem Wort, du merkst, es ist noch was anderes, aber vielleicht fällt es mir noch ein. Es ist auf jeden Fall ja irgendwas, was einem ein Stück weit inneren Frieden verschafft. Das kann man vielleicht so beschreiben.
Du hast Symbolmodelle angesprochen, die dich auch berührt haben. Magst du exemplarisch mal nennen, was so ein Symbolmodell ist und was dich bewegt dabei?
Ja, es gibt da jede Menge. Also als Beispiel die hebräischen Buchstaben, der rosenkreuzerische Tarot, die esoterische Astrologie, der kabbalistische Lebensbaum und noch weitere, wie zum Beispiel überhaupt die Schriften, die das Rosenkreuzertum in der heutigen Form ja mit begründet haben, Pharma Fraternitatis und so weiter. Aber was mich eigentlich von Anfang an am meisten fasziniert hat, ist der kabbalistische Lebensbaum und das ganze Symbolsystem. Insbesondere, weil es auch die ganze Ritualistik, das ganze Lehrsystem von Amok strukturiert und quasi die Basis bildet. Und je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr Aha-Erlebnisse habe ich im Laufe der Zeit gewonnen, die ja, mir dann manchmal so das Gefühl gegeben haben, ach so, jetzt verstehe ich auch, warum hier bestimmte Zusammenhänge in der und der Form dargestellt werden. Und da ist diese Glyphe des Lebensbaums mit den verschiedenen Sephirot eigentlich das Symbolsystem, was mich am meisten fasziniert.
Kann man irgendwie eine Kernaussage von dem Lebensbaum-Symbolmodell mitteilen?
Ja, da gibt es sicherlich viele. Ich glaube, man muss sich mit diesem Symbol erstmal selber mit auseinandersetzen. Aber was es ja beschreibt, ist ganz grob, es teilt eben die Welt oder Welten, es sind ja mehr, in verschiedene Dimensionen, Entitäten ein, die sich Sephirot nennen. Und ganz unten in dem kabbalistischen Lebensbaum ist Malkut, das Reich, das ja auch im christlichen Vater Unser eine Widerspiegelung gefunden hat. Und auch da ist so eine Erkenntnis, wenn man das Vater Unser aus der christlichen Religion kabbalistisch deutet, ergibt es noch viel mehr Sinn, als es vielleicht so oberflächlich für jemand, der es heute liest, so mit sich bringt. Und Malkut ist im Prinzip der tiefste Punkt im kabbalistischen Baum. Er beschreibt die Materie. Also man kann es vielleicht beschreiben wie geronnener Geist. Und ganz oben im kabbalistischen Baum ist Keta, häufig als Licht dargestellt. Und was der Lebensbaum beschreibt, ist alles, was so zwischen diesen beiden Welten existiert und aufeinander Bezug nimmt. Ja, und da macht es für mich jetzt keinen Sinn, auf einzelne Elemente einzugehen, aber da findet sich ganz viel, was wir als Mensch im Leben so wahrnehmen und erleben, nochmal auf eine ganz andere Art ordnet und die Zusammenhänge darstellt.
Du hast vorhin erwähnt, dass Amok der westliche Einweihungsweg ist. Mhm. Das heißt, gibt es da noch einen anderen? Und wenn ja, wie unterscheiden sich die Wege aus deiner Sicht?
Ja, es gibt mit Sicherheit auch noch einen östlichen. Ja, liegt ja nahe. Ich muss sagen, ich habe mich nie intensiv mit östlichen Weisheitswegen auseinandergesetzt. Weißt du, die 68er-Bewegung ist da ja sehr stark auf diesen Pfad angesprungen, ganz einfach, weil es natürlich aus westlicher Sicht auch hier gar nicht so viel gab, vermeintlich, das war gar nicht bekannt. Vieles war auch durch die Jahrhunderte, auch durch die traditionellen oder Konfessionen, die Religionen auch unter der Oberfläche gehalten worden. Und deshalb hat man sich dann darauf kapriziert und alles, also sich sehr, sehr stark mit dem Buddhismus und Hinduismus etc. auseinandergesetzt. Ein großer Unterschied aus meiner Wahrnehmung ist, dass im östlichen oder in den östlichen Einweihungswegen ganz häufig ein Schüler und ein Guru existiert. Ich kann vorstellen, dass wenn man einen Kreis zeichnet, beide so in einem Kreis sind stark aufeinander bezogen und der Schüler braucht auch den Guru quasi als Reflexionsfläche und jemand, der ihm vorgibt, was er jetzt als nächstes zu tun hat. Und der westliche Einweihungsweg ist eher wie so eine Acht oder eine Lemniskate, wo es so einen inneren Meister gibt und den Schüler und der Guru ist quasi niemand außen, der einem sagt, was man zu tun hat, sondern es ist eine andere Art der Beziehungen, die beide zueinander haben und das der innere Meister, derjenige, der einem quasi die Anweisung für den nächsten Schritt gibt, ist eher eine innere Person, die in einem zu finden ist. Mhm. Ob das tatsächlich der primäre Unterschied ist und ob es nicht auch ähnliche Elemente in östlichen Einweihungswegen gibt, weiß ich nicht. Aber das ist so das, von dem ich zumindest weiß, dass der westliche sehr stark mit diesem Symbol des inneren Meisters und der inneren Stimme agiert.
Du hast eingangs erwähnt, dass du, als du zum Orden gekommen bist, Student warst und Informatik studiert hast.
Ja.
Und das klingt jetzt erstmal nicht so philosophisch spirituell. Wie geht es dir im beruflichen Alltag als Informatiker, sage ich jetzt mal, mit dem spirituellen Leben?
Ich muss sagen, mein beruflicher Weg hat mich ja mittlerweile auch von der Informatik ein wenig wegbewegt. Bin heute mehr so in der Teamentwicklung, Veränderungsmanagement als Coach unterwegs und da habe ich natürlich wieder viel mehr Anknüpfungspunkte, als das vielleicht vorher der Fall war. Nichtsdestotrotz fand ich beides immer schon interessant und auch die Kombination. Ich muss allerdings sagen, als ich Mitglied wurde bei Amok und viele Jahre Mitglied war, waren das für mich zwei völlig getrennte Welten. Ja, es gab so das äußere Leben, den Alltag, den Beruf. Und dann gab es die Beschäftigung mit westlicher Mystik und westlichen Symbolsystemen. Und klar, habe auch Städtegruppen bei Amok besucht. Es gibt einmal im Jahr den Amok-Konvent, wo alle deutschsprachigen Schwestern und Brüder zusammenkommen. Der hat damals noch im Schloss Elmau stattgefunden. Und das waren tolle Veranstaltungen, viele Erkenntnisse gewonnen und tolle Erfahrungen gemacht. Aber bin danach wieder in den Alltag zurück und das waren, ja, wie gesagt, zwei völlig getrennte Welten. Dann bin ich damals nach Münster gekommen zum Studium und habe da einen Peter Moore kennengelernt, ja. Und mit dem eine, oder eigentlich, man kann nicht sagen, die Münsteraner Städtegruppe gegründet, sondern eigentlich wiederbelebt, weil sie gab es ja vorher schon mal. Und damals haben wir dann mehrere Dozenten, Vortragende von Amorg dann auch hier nach Münster geholt. Und das war für mich so das erste Mal, wo diese beiden Welten so ineinander griffen, weil die waren jetzt plötzlich so da, wo ich auch so meinen Alltag verlebt habe. Und ich muss sagen, im Laufe der Jahre ist das immer mehr eins geworden. Mhm. Das mag mit dem Alter zusammenhängen, das mag mit dem Zeitgeist zusammenhängen. Der hat sich natürlich auch verändert in den letzten 30 Jahren. Ich denke, die ganzen Themen sind mittlerweile auch im beruflichen Kontext wesentlich einfacher zu platzieren. Und wenn ich mir heute manche beruflichen Themen anschaue und Theorien, dann erkenne ich da ganz, ganz viel von dem, was Amorg in seinen Lehrbriefen schon eben auch vor 30 Jahren gelehrt hat, wieder. Insofern glaube ich, dass das langsam etwas stärker zusammenwächst. Und ist auch meine Wahrnehmung, dass ich vieles von dem, was ich bei Amorg gelernt habe, einfach auch im beruflichen Alltag, in Workshops, in Coachings, ganz natürlich jetzt anwenden kann.
Was erwartest du noch von deinem zukünftigen Weg bei Amorg?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann mal sagen, was ich sicherlich erwartet habe, als ich bei Amorg Mitglied wurde. Ich fand diesen Imperativ, das Erkenne dich selbst, ganz wesentlich. Und ich denke, das ist auch ein wesentliches Motto, eine wesentliche Aufforderung, die wirklich allen bei Amorg sehr wichtig ist. Früher habe ich das immer mit dem Begriff Erleuchtung in Verbindung gebracht. Ich dachte, das wichtigste Ziel ist, dass man erleuchtet wird. Und auch diese Verbindung zum Begriff der Gnosis, ja, so ein geheimes Wissen, was man in sich aufnimmt und dann, ja, Heureka, weiß man alles. Ja. Und das hat sich in den Jahren tatsächlich sehr verändert. Und ich würde heute gar nicht mehr sagen, dass das ist, was ich suche. Ich glaube, es hat sich verschoben von dem Begriff Erleuchtung zur Erlösung. Mhm. Und ohne genau beschreiben zu können, was das ganz konkret heißt, würde ich aber sagen, das ist eher das Ziel des Weges für mich. Das mag für jeden unterschiedlich sein. Und wenn ich jetzt in die Zukunft überlege, was ich von Amorg erwarte oder auch von dem Weg, dann würde ich sagen, eigentlich graduell immer mehr Erlösung. Und gleichzeitig weiß ich, dass es auch noch was ganz anderes sein kann, was ich jetzt überhaupt nicht greifen kann, weil ich es schon mal erlebt habe, dass sich das sehr, sehr verändert hat. Insofern gehe ich eigentlich ganz offen, ohne eine feste Erwartung, den Weg weiter.
Du bist sozusagen empfangsbereit, ohne etwas Konkretes zu erwarten.
Genau. Ich muss sagen, ich mag meistens nicht, wenn ich Workshops halte und frage die Teilnehmer des Workshops nach ihrer Erwartung, die sagen, ach ja, eigentlich erwarte ich gar nichts. Also die Art von fehlender Erwartung ist es nicht. Aber ich maße mir nicht an, jetzt sagen zu können, was da im Endeffekt bei rumkommen muss. Und mittlerweile würde ich auch sagen, vielleicht muss auch gar nichts dabei rumkommen.
Du hast von Erlösung gesprochen. Magst du das umschreiben?
Ja, das ist nicht so einfach. Also wir sind ja in unseren alltäglichen Aktivitäten verschiedensten Verstrickungen unterworfen oder Herausforderungen. Und für mich ist der Begriff Erlösung etwas, dass ich nicht über den Dingen schwebe, aber dass ich voll im Leben sein kann. Und zeitgleich aber etwas in mir auch völlig losgelöst davon, in sich ruhend, in Frieden ist. Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist, was ich unter Lösung verstehe. Und bei Amorg gibt es auch eine schöne Formel, die am Ende von Nachrichten gerne geschrieben wird, nämlich mit den besten Wünschen für wahren inneren Frieden. Und das hat sich in den Jahren auch verändert. Ich habe zu Beginn eben, wie gesagt, sehr stark dieses Erleuchtungs- und Erkenntniselement im Vordergrund gesehen und weiß mittlerweile, dass das primäre Ziel bei Amorg eigentlich ist, diesen wahren inneren Frieden in sich zu erleben und in die Welt zu bringen. Und wahrer innerer Frieden heißt, ein Frieden, der nicht mehr die Dualität zu zum Beispiel Krieg darstellt, weil das meistens auch keinen wirklichen wahren Frieden erzeugt, sondern nur so eine Illusion. Und das innere Element beschreibt halt einfach einen Zustand, der nur in einem persönlich erzeugt werden kann, der dann auch zu Frieden in der Welt führt, und nicht umgekehrt. Also ich kann nicht erst Frieden in der Welt erzeugen und dann werde ich in mir friedlich, sondern es geht nur andersrum. Und ich glaube, Erlösung spielt ein ganz wesentliches Puzzlestück bei dieser inneren Friedensbildung.
Ich habe dich so verstanden, dass Erlösung heißt, quasi einen höheren Standpunkt einzunehmen und losgelöst zu sein von dem weltlichen täglichen Treiben und sozusagen auch die Beobachterposition einnehmen zu können und das Ganze zu sehen. Kann man
Ja,
das so sagen?
das kann man so sagen. Allerdings ist es nicht, also es gibt in der Astrologie ja den Wassermann, dem man nachsagt, dass er so dieses Big Picture erzeugt, also aus der Ferne und Distanz intellektuell auf was draufschaut und das alles überblickt, aber auch ein bisschen davon entfremdet und entfernt ist. Und das ist es eben nicht.
Gleichzeitig.
Es ist gleichzeitig dieses voll im Leben und auch aktiv an Dingen zu arbeiten und mitzuwirken und zeitgleich aber die Fähigkeit zu haben oder einen Ort in sich zu finden, der völlig losgelöst davon in Frieden ist, egal wie der Zustand gerade ist. Also es ist kein sich davon entfremden und nichts mehr damit zu tun haben, sondern es ist ein sowohl als auch. Aber dann bin ich auch anders unterwegs in der Welt, wenn ich die Fähigkeiten habe, auch mich zurückzuziehen und in einen anderen Zustand zu kommen. Deshalb habe ich auch gerade ein bisschen versucht, dieses Wort Distanz oder Beobachterperspektive nicht zu benutzen, weil das ist dann,
Zu sehr getrennt.
ja, klingt dann meist so ein bisschen wie abgehoben. Und das kann ich natürlich und das beobachtet man ja. Ich kann mich jetzt in ein Kloster oder irgendwo auf den Himalaya begeben und den ganzen Tag meditieren. Das ist ganz toll, aber es ist auch keine Leistung. Also sicherlich für den westlichen Menschen auch nicht ganz ohne. Aber es ist ja viel interessanter, den Anforderungen des Lebens wirklich zu begegnen und Antworten zu finden und gleichzeitig diesen inneren Frieden zu etablieren. Ich glaube, es ist anspruchsvoller.
Was bedeutet für dich Karma?
Ja, so die oberflächliche Beschreibung ist ja das Gesetz von Ursache und Wirkung. Also ich kann sagen, was es für mich nicht ist an erster Stelle, weil das wird ja sehr häufig benutzt. Ist ja so ein Wort wie Spiritualität, was man überall liest und gerne ist ja egal, was passiert ist, ist dann immer karmisch. Also es ist für mich keine plumpe und einfache Erklärungsformel, die besagt, wenn du das machst, dann passiert das. Das gibt es sicherlich auch, aber dafür haben wir ja Begriffe, nämlich Ursache und Wirkung. Karma ist das Wissen darum oder die Erkenntnis, dass alles, was ich denke, tue, irgendwann auf mich zurückfällt. Oder vielleicht gar nicht auf mich zurückfällt, aber auf die Welt zurückfällt. Wenn man sich vorstellt, dass Gedanken, Handlung irgendeine Art von Energie ist, dann geht die halt nicht verloren, sondern findet ihren Weg. Und ich finde Karma als Idee, dass das, was ich tue, vielleicht auch Auswirkungen hat, die über mich hinausgehen und auch über dieses Leben hinausgehen, eigentlich ein ganz schönes Bild, weil das nämlich A, also eigentlich hat das zwei Konsequenzen. Das erste ist nämlich, dass ich bei dem, was ich tue, über den Tellerrand schaue und nicht nur das unmittelbar Nächste betrachte, sondern ja vielleicht sogar über mein eigenes Leben hinausschaue. Und zweitens, dass ich auch weiß, alles, was ich tue, im Positiven wie im Negativen, aber auch im Positiven, wird irgendwann Früchte tragen, gute oder schlechte. Und das muss auch nicht morgen passieren. Das heißt, es gibt einem auch eine gewisse Gelassenheit, und Geduld
Und Vertrauen.
und Vertrauen. Ja. Also ich hatte mit Sicherheit in den vielen Jahren meines Weges bei Amok die Idee, dass alles viel zu langsam geht und dass ich ja das und das noch machen muss, weil das Leben ist ja nur so kurz. Das ist mittlerweile von mir abgefallen. Habe ich lösen können. Also,
ja,
und auch das ist schon ein Teil von Erlösung wieder, dass man bestimmte Konzepte vielleicht nicht mehr so weiter verfolgt, wie man das zu Beginn seines Lebens gemacht hat.
Karma wird oft in Zusammenhang gebracht mit dem freien Willen. Magst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen?
Ja. Also es gibt ja häufig auch in vielen Symbolsystemen oder Lehren, wie zum Beispiel der Astrologie, die Fragen nach dem Determinismus, ist alles vorbestimmt oder eben nicht? Und die, also mindestens westlichen Lehren, würden eigentlich sagen, ja, es ist beides richtig. Es gibt bestimmte Elemente, die sind tatsächlich vorbestimmt. Es gibt auch diese schöne Schrift aus dem Rosenkreuzertum, die Desiderata, in dem es den Satz gibt, ob es dir bewusst ist oder nicht, das Leben oder die Welt wird sich so entwickeln wie vorgesehen. Ja, was auch wieder eine gewisse Erlösung gibt, sag ich, muss mich gar nicht abstrampeln. Es wird sowieso eine gewisse Entwicklung nehmen, aber ich kann auf diese Entwicklung einwirken und die Art und Weise, wie ich das tue, beschreibt mein freier Wille. So würde ich das beschreiben. Also ich kann mich da bewusst gegenstellen oder bewusst mitwirken. Wenn ich mich dagegen stelle, wird das vielleicht ein relativ aufreibendes Unterfangen. Und wenn man dieser Vorstellung von, dass bestimmte Dinge dann doch einfach ihren Lauf nehmen, wie vorgesehen, dann wird es halt dazu führen, dass es das Endergebnis doch das gleiche ist. Aber die Art und Weise, wie ich diesen Weg begleitet habe, der war halt von mir gewählt. Und wie gesagt, der kann dann mehr Reibungshitze erzeugen oder weniger. Oder ich sehe mich halt bewusst in der Lage, das Ganze konstruktiv und positiv zu beeinflussen.
Du hast gerade gesagt, von mir gewählt, der freie Wille. Und du hast auch eingangs gesagt, es gibt quasi auch einen inneren Meister, hast du es, glaube ich, genannt. Und hat der auch einen Wille und unterscheidet sich der von einem äußeren Meister, wenn man es so sagen kann?
Ja, äußere Meister gibt es ja viele, vermutlich. Also die Vorstellung bei Amok, so wie ich sie verstehe, und das ist ja auch, kann sich ja auch im Laufe der Zeit ändern, ist, dass dieser innere Meister einem schon die Hinweise gibt, die einem helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Handlungen durchzuführen, die stimmig sind für das Gesamte. Diese Stimme, diese innere, ist meistens nicht sonderlich laut, sondern man muss üben, sie zu hören und vor allem auch zu unterscheiden von den ganzen anderen Stimmen, die auch so in einem wirken, die meist eher äußere Ziele verfolgen. Der freie Wille erlaubt mir aber, selbst wenn ich die innere Stimme wahrnehme, immer noch ihr zu folgen oder es nicht zu tun. Ich kann auch sagen, ich nehme sie wahr. Ja, sehr bewusst, und ich kann sie unterscheiden von den ganzen anderen Stimmen, aber es ist mir jetzt egal, ich mache was anderes. Oder ich folge eben einer der anderen Stimmen, Wünsche in mir, Bedürfnisse, die ich habe. Und dann muss ich halt mit den Konsequenzen leben. Und das ist halt auch Karma. Wann die kommen, wie die kommen, ist, glaube ich, für uns Menschen in vieler Hinsicht nicht erklärlich. Und deshalb bin ich auch mal vorsichtig, wenn dann so ganz einfache Modelle immer, ja, weil jemand das dann deshalb hier, das ist, glaube ich, alles ein bisschen komplexer und vielschichtiger. Ja, aber wenn ich dieser inneren Stimme folge, das ist zumindest auch meine Erfahrung aus den letzten 30 Jahren, dann war das bis jetzt für mich und meine Umwelt immer die beste Wahl. Also auch umgekehrt, manchmal weiß man ja schon insgeheim oder hat die innere Stimme. Man vernimmt sie schon ziemlich deutlich und entscheidet sich dann aber doch dagegen und stellt dann später fest, naja, wer weiß, wofür es gut war, es jetzt anders gemacht zu haben, aber besser wäre die Entscheidung gewesen. Ich hätte der inneren Stimme Folge geleistet. Also das bekannte Bauchgefühl, ja, was die meisten ja auch kennen, ja, was sich da auch irgendwie zeigt.
Amok ist ein weltweiter Orden. Mhm. Welche Rolle spielt das Weltweite für dich und wie kann ein weltweiter Orden den westlichen Einweihungsweg propagieren?
Ja, gut. Also erstmal, was bedeutet das für mich? Ich fand international und weltumspannend und fremde Kulturen immer schon interessant, auch beruflich. Habe viele Jahre viel im Ausland gearbeitet. Insofern fand ich es immer schon attraktiv, einer Gemeinschaft zuzugehören, die eben nicht nur in einem Land aktiv ist, sondern weltweit und eben auch darüber Personen kennenzulernen aus ganz anderen Kulturen und trotzdem was Verbindendes mit ihnen zu haben, nämlich die Mitgliedschaft in diesem Orden. Auf die Frage, kann ein weltweit agierender Orden den westlichen Einweihungsweg weitergeben? Ich glaube, automatisch werden bestimmte Kulturen stärker sich angesprochen fühlen als andere. Und manchmal ist es vielleicht auch eine Entwicklung in der Zeit. Und das sieht man ja auch, dass es so ist. Die Mitgliedschaften von bei Amok sind sehr unterschiedlich von Land zu Land, also die Anzahlen. Ich glaube, heutzutage in einer globalisierten Welt kann ich als Bürger dieses Planeten Vorteile, gute Erfahrungen, gute Unterstützung bei fast jedem Weg bekommen. Deshalb gibt es ja auch im Westen viele, die dem buddhistischen Richtung gefolgt sind und mit Sicherheit da auch weit gekommen sind. Und die, wenn man sie heute fragen würde, ob ihnen was fehlt, sagen würden, nein, ich habe alles gefunden. Also insofern ist es ja möglich. Und für andere ist es hier halt wieder was anderes. Es ist halt ein Angebot an die Welt und ich glaube, es ist auf jeden Fall für mehr Leute attraktiv als nur für einen Deutschen oder Europäer. Ich weiß, Amok ist aktiv in Japan mit einer völlig anderen Symbolik und Kultur und es gibt offensichtlich Mitglieder dort, die dort gerne und gewinnbringend Mitglied sind. Es werden sicherlich nicht 80% der Bevölkerung, es werden nur ganz wenige sein. In anderen Ländern sind es wieder mehr, aber es ist halt ein Angebot, das man wählen kann. Und deshalb glaube ich schon, dass man es auch weltweit anbieten kann. Und die Atmosphäre bei so einem Weltkonvent von Amok, ja, der letzte in Deutschland hat ja 2007
in Berlin.
Danke, im Tempodrom, ich mich noch erinnern, stattgefunden. Das war schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis, ja, wenn man viele Brüder und Schwestern aus afrikanischen Ländern dort hat, aus vielen europäischen Jurisdiktionen verschiedenster Sprachen, aus den USA, aus Brasilien. Und diese Verbindung dort über das Ideal, was im Orden ja auch verborgen liegt, spürt, ist doch toll.
Ja, ich kann mich gut erinnern. Der erste Vortrag wurde von Julie Scott gehalten, mhm, der amerikanischen Großmeister. Mhm. Also auch Frauen können in der Hierarchie bei Amok Großmeister sein. Und sie begann mit einer Intonation. Und ich glaube, über die Hälfte der 1700 Teilnehmer, denen sind die Tränen dabei runtergelaufen. Mhm. Welche Rolle spielen Intonationen für dich? Was ist eine Intonation?
Intonation ist, also bei Amok, ein Vokallaut, Konsonanten, die auf eine bestimmte Art und Weise gesungen, also intoniert werden. Und sie dienen häufig bei praktischen Übungen, aber auch in Ritualen zur Vorbereitung, Begleitung dieser Übungen, weil sie eine ganz bestimmte Atmosphäre schaffen. Einmal im Äußeren. Zumindest ist es häufig die subjektive Erfahrung derjenigen teilnehmen, aber auch ganz besonders im Inneren, weil letztendlich ist eine Intonation eine Schwingung. Und bei Amok gibt es ja auch die Vorstellung und auch in vielen anderen westlichen Systemen, dass es letztendlich alles auf Schwingungsfrequenzen zurückzuführen ist oder zurückgeführt werden kann, was wir so um uns herum haben, vom Materiellen bis zum Geistigen. Und somit hat so eine Intonation eine Wirkung auf verschiedenen Ebenen. Also man kennt ja auch den Begriff der Resonanz, ja, dass ich, wenn ich auf einer bestimmten Tonhöhe, ja, hörbare Töne produziere, dass das halt dann eben auch Einfluss auf andere Ebenen hat. In fast allen Traditionen, Weisheitstraditionen spielt das eine Rolle. Und so eben auch bei Amok. Und ich benutze Intonationen tatsächlich relativ häufig in meiner Arbeit im Heimsanktuarium oder auch morgens nach dem Aufstehen oder allein unter der Dusche. Also meistens, wenn ich sicherstellen kann, dass nicht allzu viele Leute in der Nähe sind, weil das für sie vielleicht etwas verstörend wirkt, wenn ich plötzlich Om, Aum, Ra, Ma, verschiedene Lautkombinationen laut intoniere. Aber für mich weiß ich, dass das, je nachdem, welche man wählt, eine sehr starke Wirkung haben kann.
Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für die tiefen Einblicke in dein persönliches Leben mit Amok, außerhalb von Amok, in die Lehren von Amok, wie du es verstehst. Gibt es noch etwas, was du den Hörern gerne mitteilen möchtest? Etwas, was wir nicht angesprochen haben, was dir noch wichtig wäre? Irgendeine Botschaft, ein Motto, eine Idee, ein Impuls?
Spontan fällt mir nur ein, vielleicht der Rat, dass wenn man sich auf einen, ja, ich nenne es mal spirituellen Weg begibt, dass man Geduld haben sollte, nicht von Blättchen zu Blättchen springt, sondern bei einer Sache bleibt, weil dann wird es erst Früchte tragen. Und für mich war ein oder ist ein wesentlicher Punkt, warum ich bei Amok weiter bin, ist, weil ich das Gefühl habe, es ist halt ein sehr vollständiger Weg. Es ist einer von vielen, aber wenn man ihn geht, dann sollte man ihn, wo auch immer das endet, aber zu Ende gehen und nicht nach kurzer Zeit wieder den nächsten versuchen, weil dann wird man nicht weit kommen.
Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses erhellende Interview. Vielen Dank.
Dankeschön, Peter. Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Podcasts abonnieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie unseren YouTube-Kanal, unsere Facebook-Seite oder unsere Website www.amok.de. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, schreiben Sie uns an info@amok.de.